So, guten Morgen. Vor langer Zeit, da wohnte einmal ein armes Köhlerpaar mitten im Wald. Sie hatten ganz wenig zu essen, immer dieselbe Krütze und ein paar Beeren im Wald. Sie waren aufrechte und tugendhafte Leute, die hart arbeiten mussten. Eine gute Fee, die sie eine Weile beobachtete, entschloss, ihnen zu helfen. Und eines Abends kam die Fee einfach so durch die Wand zu ihnen. Sie waren gerade zurückgekommen von der Arbeit. Und die Fee sagte: Ich weiß, ihr seid gute, rechtschaffene Leute und ihr müsst hart arbeiten. Und ich möchte euch helfen, damit ihr es leichter habt im Leben. Deshalb gebe ich euch 3 Wünsche. Die werde ich euch dann verwirklichen. Und bevor die ganz und gar erstaunten und vor Staunen ganz starr stehenden alten Leute irgendwas Danke oder irgendwas sagen konnten, war die Fee durch die geschlossene Tür auch wieder verschwunden. Sie standen eine ganze Weile da voller, konnten es einfach nicht fassen, was geschehen ist. Und dann sagen sie, ja, da müssen wir gut überlegen, wir haben 3 Wünsche, was wir uns da wünschen. Oh Goldie, wir dürfen achtsam, müssen ganz achtsam besprechen. Das kann wirklich unser Leben retten, die Fee will uns wirklich helfen. Schließlich, sie wollten das am nächsten Tag tun oder sogar ein paar Tage drüber nachdenken, bevor sie das dann ihre Wünsche äußern würden. Schließlich waren sie sehr müde, sie hatten ja den ganzen Tag gearbeitet und die große Aufregung mit der Fee. Und dann wollten sie ja zu Abend essen und zu Bett gehen. Es war schon viel später als sonst. Und die Frau machte die übliche Krütze. Und während sie so an der Krütze rührte, sagte sie: Ich wünschte, ich hätte Wurst dazu. Und im selben Moment lag eine Wurst im Topf. Die Frau war entsetzt und der Mann wurde wütend. Du dumme Frau, was hast du gemacht, wegen einer Wurst einen unserer kostbaren Wünsche vergeudet? Ich wünsche dir diese dumme Wurst an deine dumme Nase. Und zack, hatte die Frau die Wurst an der Nase. Jetzt waren sie noch entsetzter und verzweifelt. Was konnten die armen Leute anderes tun, als den dritten Wunsch benutzen, um die Wurst wieder von der Nase zu bekommen? Und dann waren sie traurig. Sie hätten Gold, Schlösser, Karossen, Dienstboten, alles wünschen können. Und jetzt standen sie da ohne alles. Das ist das Märchen von den 3 Wünschen. Ich möchte euch jetzt bitten, einmal die Augen zu schließen. Und jetzt stellt euch vor, eine gute Fee kommt zu euch in diesem Moment und fragt euch nach euren 3 Wünschen. Nehmt euch jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, aber da dann überlegt es euch auch jetzt in den nächsten 5 Minuten, damit ihr euch nicht während des Abendessens eine Bratwurst wünscht. 3 Wünsche. Während seiner ersten Lehrrede, das war direkt nach seiner Erleuchtung, sprach der Buddha vom Glück. Das heißt, ehrlich gesagt, er sprach vom Leid und der Überwindung des Leides. In seiner ersten Lehrrede sprach er, das ist die Sutta über das Instandsetzen, in Kraft treten des Dharmarades, sprach er über die 4 edlen Wahrheiten und den edlen 8-fachen Pfad. Die erste edle Wahrheit heißt, es gibt Leid. Nehmen wir an, wir alle können dem zustimmen, aus unserer eigenen Lebenserfahrung heraus, wo jeder für sich etwas anderes als Leid erlebt hat. Die zweite edle Wahrheit heißt, es gibt Ursachen für das Leid. Und diese Ursachen sind auch unterschiedlich. Daher hat sehr gerne darauf hingewiesen, dass für den Buddha meistens die Nahrungszufuhr die Quelle, die Ursache des Leides ist. Das essbare Essen, voller Toxine und Dinge, die unser Körper nicht verträgt, und die Nahrung, die wir durch den Geist zunehmen, nicht die anderen Sinne, was wir hören an Musik, an Filmen, sehen und so weiter, die Gespräche unserer Art, wie wir leben, was wir alles zu uns nehmen im Geist. Und wenn wir diese Nahrungszufuhr stoppen, dann hört das dadurch entstandene Leid auf. Und das ist dann noch die dritte edle Wahrheit. Denn es gibt ein Ende des Leides. Thay hat gerne gesagt, Ende des Leides, das ist der Beginn des Wohlseins, des Wohlergehens. Ich würde sagen, das ist der Beginn des Glücks. Wohlergehen, Glück. Und es gibt einen, und die vierte edle Wahrheit, es gibt einen Pfad zum Ende des Leides, zum Anfang des Glücks. Und das ist der edle 8-fache Pfad, den möchte ich gerade mal kurz aufschreiben. Erste ist rechtes Verstehen. Und das ist ein Verstehen, das zum Beispiel auf der Einsicht von Intersein und Vergänglichkeit beruht. Rechtes Denken beruht dann natürlich auf dem rechten Verstehen, aber auch auf Mitgefühl und Liebe zum Beispiel. Und dann rechte Rede, die natürlich auch auf dem rechten Denken beruht und liebevolle Rede ist. Und dazu gehört natürlich auch das liebevolle Zuhören, wenn man im Gespräch ist. Dann kommt als viertes rechtes Handeln, ein Handeln, das andere und die Bedürfnisse und die Interessen anderer mit einschließt, also nicht egoistisch, sondern oder ja, die Bedürfnisse anderer, es kann auch die Umwelt sein, ein Handeln, das anderen auch hilft. Oder eben nicht schadet. Rechter Lebenserwerb. Ein Beruf, in dem wir eben nicht schaden und wenn möglich anderen helfen. Und rechtes Handeln ist jede Handlung, die wir begehen, rechter Lebenserwerb, unser Beruf. Dann kommt rechtes Bemühen. Es ist ein Bemühen ohne verkrampfte Anstrengung. Im Englischen sagen wir effortless effort. Müheloses Bemühen. Dann kommt rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Das ist etwas wie ein Rad mit 8 Speichen oder wie ein Drahtseil, das aus 8 Drähten geflochten ist. Etwas, das zusammengehört. Hier haben wir Weisheit. Basis der Weisheit ist Verstehen, Denken und Rede, dass wir keine törichten Dinge sprechen. Und hier haben wir Tugend oder Ethik. Dazu gehört die Rede, das Handeln und der Lebenserwerb. Und hier eben ja, Konzentration, der Achtsamkeit. Rechtes Bemühen heißt immer weiter, also nicht loslassen und mal üben und mal nicht üben. Ich sagte, effortless effort, das ist das eine. Das andere Teil hat gern gesagt, man kann nicht Kartoffeln kochen, indem man sie mal aufs Feuer setzt und dann wieder runter tut und eine halbe Stunde später mal wieder 5 Minuten, sondern dass wir beständig uns üben in der Achtsamkeit, in der Konzentration. Weisheit, Tugend und Konzentration oder Achtsamkeit, wie man will. Die 3 Hauptpfeiler der buddhistischen Lehre. Das ist ein Pfad, den wir mit jedem Schritt betreten. Wie wir reden, wie wir sprechen, wie wir atmen, wie wir gehen, wie wir unser Handeln, unser Denken, es betrifft den ganzen Menschen. Und wir müssen nicht vollkommen sein und sagen, das schaffe ich jetzt nicht, da fange ich in 2 Jahren an, wenn ich vollkommen bin, sondern wir können jedes Einzel als Tor benutzen, das uns dann hilft, zusammen. Und wenn ich achtsam bin, dann wird auch meine Rede achtsam. Sie sind zusammen, aber eins davon kann für mich der Zugang sein, für alle anderen. Für den Buddha ist Glück also eine Praxis. Glück oder Ende des Leides. Und ja, nebenbei für Aristoteles war Glück auch sehr wichtig. Und er hat Glück in Weisheit und Tugend gesehen im Dienste der Polis, der Gemeinschaft. Und im Dienst der Sangha ist dem Buddha auch nicht fremd, die Gemeinschaft. Das war für beide das gute Leben, das glückliche Leben. Gar nicht so weit entfernt voneinander. Wenn wir heute gutes Leben hören, glückliches Leben, dann verstehen wir ganz und gar was anderes darunter. dann verstehen wir, hey, ich habe eine gute Zeit. Ich habe genug Geld, ich kann mir was leisten, ich bin gesund, ich habe Freunde, ich habe einen großen Bekanntenkreis, ich habe ein schickes Auto, tolle Wohnung, und, weiß nicht, auf die Bahamas in Urlaub fahren, habe Anerkennung in meinem Beruf und so weiter. Das ist für uns heute meistens, für die meisten, ein gutes Leben oder ein glückliches Leben. Eine Aneinanderreihung von angenehmen Ereignissen und angenehmen Gefühlen bedeutet für uns Glück. Möglichst unter völligem Ausschließen von Leid. Keine Zeit vor uns hatte so viel Geld oder so viel oder so gut Nahrung, Kleidung, Wohnung, Fahrzeug, Arbeitsbedingungen, gute Kommunikationsmöglichkeiten, Leichtigkeit in Beziehungen, gute Arbeitsbedingungen mit gutem Entgelt und Anerkennung und Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter. Keine. Und wir arbeiten hart, um all diese Dinge zu bekommen und sehen darin unser Glück. Aber sie bleiben nicht, machen uns nicht glücklich. Wir denken, es macht uns glücklich und für einen Moment sind wir ganz froh, wenn wir so etwas erlangen. Und dann ist es wieder aus mit dem Glück. Kein dauerhaftes Glück. Sie bringen im Gegensatz ziemlich viel Leid und Stress in unser Leben und auch Leid und Stress in unsere Beziehungen mit Eifersucht und keine Zeit für in den Familien. Vater, Mutter sind berufstätig und haben keine Zeit oder sich streiten um Geld oder was auch immer. Wenn ich ein schönes Stück Kuchen habe oder eine leckere Mahlzeit, dann schmecken die ersten Bissen fantastisch. Aber danach, ja, wenn man weiter und weiter ist, dann wird es zur Gewöhnung. Und wenn man noch weiter ist, dann kommt es zum Überdruss. Natürlich können wir dann ein anderes Stück Kuchen nehmen, noch was anderes essen und so weiter. Dann können wir durchaus noch mehr haben. Ich will nicht schöne Momente oder schöne Dinge, angenehme Dinge kritisieren. Wir alle brauchen Leichtigkeit, Freude an kleinen, einfachen Dingen, ein bisschen Pause vom Stress und der Mühe des Lebens. Es geht mir um den Überfluss und auch um das Anhaften an angenehmen Ereignissen oder angenehmen Dingen, äußeren Dingen und auch der Anhaften an positiven oder sich nur freudvolle Gefühle wünschen, Angst vor dem Leid. Wenn ich selbst in solche Zustände komme, Geisteszustände, ich habe eigentlich genug und will trotzdem noch was Schönes oder Neues, oh, ich das gewusst, das ist ja noch schöner als das, was ich habe, jetzt habe ich gerade das, aber das hätte ich noch viel lieber, dann denke ich sehr oft an eine Geschichte von Tolstoi. Wie viel Erde braucht der Mensch? Eine Geschichte vom unersetzlichen menschlichen Geist. Ein Pächter, glaube ich, ein Mann, der auf dem Land eines anderen arbeitet und nicht selbstständig Grundbesitz hat. Der Name ist Pachow. Pachow, glaube ich. Irgendwo in dieser Gemeinde gibt es, in seinem Dorf gibt es eine reiche Frau, die ein bisschen soziale Ideen hat und ihr Land besonders billig verkauft an solche Leute, die kein eigenes Land haben, das sich normalerweise nicht leisten können. Pachow ist einer derjenigen, die ein bisschen Land kaufen kann. Und da ist er ganz froh und zufrieden und stolz. Er hat es geschafft. Er hat sein eigenes Land, der Traum seines Lebens. Und dann hat er das für eine Weile und dann zieht er das andere mehr haben. Mehr Land. Natürlich wird er neidisch. Dann fängt er an, mit denen zu streiten. Und die benehmen sich auch so ein bisschen herablassend. Er ist niemand, der gerade jetzt ein Stückchen Land hat. Und sie haben Land seit langen, vielen Generationen, sind reiche Bauern. Also streitet er mit ihnen und irgendwann vergiftet das sein Leben. Und dann hört er davon, dass im Osten mehr Land zu billigeren Konditionen, also für billiger Geld zu kaufen ist. Und er beschließt, in den Osten zu gehen. Er verkauft alles und geht weiter in den Osten. Und jetzt hat er 10-mal so viel Land wie vorher. Ist er 10-mal so zufrieden und glücklich. Denn jetzt hat er so viel wie die reichen Bauern, die vorher auf ihn runtergeschaut haben. Jetzt ist er wer. Und seine Frau trägt Ketten und so weiter und kann ihn repräsentieren. Und dann sieht er nach einer Weile, oh, aber hier gibt es noch reichere Bauern. Großgrundbesitzer natürlich auch. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Ich möchte mehr haben. Und die behandeln ihn wiederum von oben herab, den armen Bauern. Vor allem merkt man auch ihnen an, dass die soziale, die Herkunft, dass er eben keine Bildung hat, seine Frau wirkt lächerlich auf dem Ball und so weiter. Und sie machen, es ist schwer und schwerer für ihn. Und er beschließt. Und dann hört er, dass noch weiter im Osten noch billigeres Land gibt. Und er verkauft nochmal alles, um ostwärts zu ziehen. Da kommt er an einen Ort, wo Leute in einem Kreis sitzen und er fragt, ich habe gehört, hier gibt es Land zu verkaufen. Sie sagen, ja, es kostet was weiß ich, ganz spottbillig. Wie viel kann ich haben? So viel, wie du an einem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang umgehen kannst. Oh, super, das ist kein Problem. Am nächsten Morgen, ganz früh, beim allerersten Sonnenstrahl, steht Pachow da, bereit, oder vor dem ersten Sonnenstrahl schon, steht er da bereit zu gehen. Und kommt der erste Sonnenstrahl, fängt er an, ganz, ganz schnell zu gehen. Und geht ganz, ganz, ganz schnell, macht einen weiten, weiten Kreis. Und dann kommt der Mittag, die Sonne steht im Zenit und er denkt, oh, ich möchte aber noch mehr, ich muss mich wirklich beeilen. Er fängt an zu laufen. Und er läuft und läuft. Und dann sieht er, dass die Sonne langsam untergeht. Noch nicht so ein Untergang, aber er sieht an dem Stand der Sonne, er muss sich jetzt wirklich beeilen. Er läuft und läuft, er ist nicht mehr der Jüngste, aber er läuft und läuft. Er muss ja zurück zum Ausgangspunkt. Und er kommt an, als die Sonne untergeht, beim letzten Sonnenstrahl, erreicht Pachow sein Ziel. Er schafft es, er ist da und fällt um und ist tot. Und sein Knecht nimmt die Schaufel, gräbt ein Grab, so lang sein Körper ist, 6 Ellen lang. Wie viel Erde braucht der Mensch, war der Titel. Eine wunderschöne Geschichte, die ich vor 20 Jahren, glaube ich, gelesen habe, die ich nie vergessen werde. Eine Glocke haben wir.
Thank you.
Tja, für viele von uns ist die Verwirklichung von Glück das Lebensziel. Aber ist es diese Art von Glück, die wir uns wünschen? Selbst wenn wir das allergrößte Glück haben, den Jackpot gewinnen, den Hauptgewinn im Lotto, ob wir dann wirklich für immer glücklich sind, so stellen wir uns vor, dann haben wir keine Sorgen mehr, dann können wir tun, was wir wollen. Menschen, die eben den Hauptgewinn im Lotto gewonnen haben, die sind für eine Weile wirklich in einer Hochstimmung. Das dauert ungefähr ein Jahr. Nach einem Jahr kommen sie wieder zurück, das vorherige Glücksniveau. Ähnlich ist es bei Menschen, die viel Leid erfahren haben, zum Beispiel durch einen Autounfall querschnittgelähmt wurden. Sie gehen durch eine ganz tiefe Phase tiefer Verzweiflung. Viele sind nahe dem Selbstmord. Und dann, nach 2 Jahren ungefähr, kommen auch sie in etwa auf dasselbe Glücksniveau von vorher. Nur der Verlust eines geliebten Menschen, das ist etwas, was wir etwas weniger verkraften. Ansonsten kommt unser Geist normalerweise immer wieder zurück zu einem demselben Glückszustand, den wir so haben. Forschungen zeigen, dass 15% unseres Glücksgefühls an äußeren Umständen liegt und dazu gehören Bildung, Beruf und sogar Gesundheit und finanzielle Umstände natürlich. 25% dagegen hängen ab von der genetischen Veranlagung. Und der größte Teil, mehr als 50%, liegt bei uns, an unserer Lebensführung und dadurch, es hat einen Einfluss auf die Gene, je nachdem, wie wir unser Leben führen, werden negative Gene ein- oder ausgeschaltet. Also nur sagen, Gene könnten mehr sein, wenn die Lebensführung sehr negativ ist. Also die Lebensführung zusammen mit der geistigen Haltung. Und das Allerwichtigste dabei ist, wie wir Dinge und Ereignisse betrachten. Ob wir sie annehmen, vor allem Leid annehmen, oder ob wir Leid ablehnen. Das ist der allerwichtigste Faktor in unserem Glücksempfinden. Wenn wir brauchen eine feste, stabile Praxis, um mit den Wechselfällen des Lebens gut umgehen zu können. Wenn wir Geld oder Gesundheit als unseren höchsten Wert nehmen, wenn wir das verlieren, Geld oder Gesundheit, was haben wir dann? Gerade in schweren Zeiten brauchen wir etwas Glück und Freude. Ich möchte kurz von mir ein Beispiel bringen. Als ich noch nicht Nonne war, da habe ich, wenn meine Mutter mit 85 an Parkinson erkrankt ist, beschlossen, zu ihr zu ziehen. Das war das letzte Lebensjahr, ihr letztes Lebensjahr. Kurz danach bekam ich eine Diagnose. Ich hatte vorher schon mit, nicht Krebs, eine Vorstufe hätte Krebs werden können, zu tun gehabt. Und dann bekam ich Diagnose, nochmal eine Operation. Wieder kann werden. Und es fiel mir so schwer, bin ich zu meiner Mutter gezogen, jetzt sollte ich ihr sagen, deine Tochter muss zum dritten Mal jetzt operiert werden. Und ich habe es ihr gesagt, und es war schwer. Aber wir lebten dann in einem Gefühl oder in einem Bewusstsein von Nähe, von Tod, von Krankheit und durch sie dann auch Alter. Man würde denken, wir gingen da so gebeugt vor uns hin. Es gehört zu einer der schönsten Zeiten meines Lebens. Alles war so unendlich kostbar. Dadurch, dass es so, wir hatten diese Zeit zusammen und sie würde nicht ewig dauern. Und jede für sich hatte vielleicht nur noch wenig Zeit zu leben. Und sie hatte ihre christliche Praxis, ich meine buddhistische. Wir lebten sehr harmonisch und liebevoll zusammen. Und für sie, die dann ganz bestimmt auf den Tod zuging, wenn ich fragte, wie sie damit umgehen, lächelte sie ganz herzlich, glücklich, strahlend, sagte, ich gehe zu unserem Herrgott. Das war Realität für sie. Ich habe noch eine Geschichte. Aber dieses mit Alter, Krankheit, Tod zu leben und es als eine der glücklichsten Zeiten seines Lebens zu erinnern, das ist etwas, ich hatte Angst zu ihr zu ziehen, weil ich wusste, ich würde sie verlieren. Und es war dann so unendlich schön. Und einmal war ich mit Thay in Rom zum Retreat. Und da kamen Schwestern zu mir, und da sind wir immer in Familiengruppen eingeteilt, sagten Schwestern zu mir, da ist eine Frau, die hat Krebs. Und der Arzt hat gesagt, sie hat nur noch wenig Zeit zu leben. Sprich doch mal mit ihr. Nö, das mache ich nicht. Aber wenn sie sprechen möchte, ich bin hier nach dem Essen für sie da. Und diese Frau kam dann tatsächlich. Und dann kam sie, eine strahlende Frau, die sagte, sie war noch relativ höchstens 60 Jahre alt, sagte, ach, ist das ein schöner Ort. Ich bin so froh, dass da Kinder und Jugendliche sind. Die haben so ein Glück, dass sie hier sein können, zu einer so frühen Zeit in ihrem Leben. Das ist so schön. Und dann habe ich sie, wir haben so eine Weile geredet, und dann habe ich schließlich wegen ihrer Krankheit gefragt. An ihre genauen Worte erinnere ich mich nicht mehr, aber dieses glückliche Strahlen, ähnlich das meine Mutter, dieses glückliche Strahlen von ich habe keine Angst vor dem Tod, hat weder meine Mutter noch diese Frau gesagt. Es war so viel Liebe und so viel Freude. Das war ganz klar. Da war nicht viel Angst. Und sie hat mir damit sehr geholfen. Ich sollte ihr helfen. Aber sie hat mir in diesem Gespräch eigentlich viel vermittelt. Es liegt nicht unbedingt an den äußeren Umständen oder an der Gesundheit. Es liegt wirklich an unserer geistigen Haltung. Und der Buddha hat ganz bestimmt recht. Und die Glücksforschung, die bestätigen alles das auch. Denn wenn wir unser Geist unglücklich und aufgewühlt ist und sagen wir sind voller Angst oder voller Wut, und wir haben dann gute Umstände, wir sind gesund, wir haben ein schönes Haus, einen guten Beruf, aber voller Angst vor irgendetwas, vor Krankheit oder vor Tod. Oder wir haben einen wunderschönen Urlaub und streiten uns und sind voller Wut. Dann können wir nicht glücklich sein, wir können nicht gleichzeitig Angst oder Wut fühlen und gleichzeitig glücklich sein. das Schönste, Dinge sind uns nicht erfahrbar, wenn wir voller negativer Gefühle sind. Deshalb ist es wichtig, sie nicht zu verdrängen und zu wegzuschieben, dann werden sie noch stärker. Wir sind gewöhnt, sondern wir müssen mit ihnen praktizieren. Wir sind gewöhnt, Freiheit anzuschauen, als Freiheit tun und lassen zu können, was wir wollen. Aus der Schule kennen wir noch dieses Freiheit für. Etwas Großes habe ich noch gelernt. Im Buddhismus sagen wir, Freiheit oder bedeutet Freiheit vor allen Dingen Freiheit von unseren inneren Zwängen, zu negativen Gefühlen, unseren negativen Mustern. Aber auch Freiheit von dem, was von außen auf uns eindringt, an Schwierigkeiten, im Sinne von einer gelassenen Antwort, dass wir ruhig und gelassen bleiben, gleichmütig. Natürlich am Anfang, wenn wir hören, umarme deine schwierigen Gefühle, dann haben wir Angst, das ist sehr unangenehm. Wir möchten ungern in einem Sturm zu uns zurück nach Hause kommen. Aber wenn wir meditieren, lernen wir, Freund zu sein, unserer eigenen Gefühle, sie liebevoll zu umarmen und mit ihnen zu sein. Je mehr wir das tun, umso mehr können wir auch immer schwierigere Dinge annehmen. Wir fangen mit den leichteren an. Und dann gewinnen wir Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Gefühle umarmen zu können, Vertrauen in unsere eigene Praxis und müssen unsere Gefühle nicht mehr unterdrücken. Dann können wir zu allen Zeiten zu uns zurück nach Hause kommen. Und wenn unser Geist dann ruhig und friedvoll ist, dann müssen wir nicht mehr äußeren Annehmlichkeiten nachlaufen. Denn die Ursache für dieses Nachlaufen liegt in der inneren Unruhe und den inneren schmerzhaften Gefühlen und Ängsten. Wenn wir ruhig sind, dann brauchen wir dem Glück nicht nachzulaufen. Dann sehen wir, es ist bereits da. Leben wir im gegenwärtigen Moment, wenn wir achtsam sind, und sehen, wie schön es ist im gegenwärtigen Moment. Wir können dankbar sein für die kleinen Dinge. Die großen gehen dann auch nicht weg. Die größten schönen Dinge bleiben auch da. Können wir dankbar sein für unsere Gesundheit, für die vielen guten Dinge, die in unserem Leben da sind, die wir aber als selbstverständlich annehmen. Wir können dankbar dafür sein. Natürlich sehen nicht alle von uns Glück nur als äußerlich, in den äußerlichen Annehmlichkeiten und Vergnügungen. Viele von uns haben ein tieferes Verständnis von Glück. Aber leben wir wirklich da dementsprechend? Meist sagen wir uns selbst, ich bin momentan sehr, sehr beschäftigt, wirklich zu viel zu tun. Ich bin eigentlich total überfordert. Aber meine Arbeit ist mir jetzt sehr wichtig und ich will da durch, ich möchte das tun. Aber in ein paar Monaten, das kann ich jetzt voraussehen, dann wird dieser unheimliche Druck wird alles besser und da ist nicht mehr dieser unheimliche Druck. Und dann setze ich mich hin, dann nehme ich Urlaub und dann setze ich mich auch hin und überlege mal, wie ich eigentlich leben möchte. Und dann werde ich alles ändern. Ab da fängt dann ein neues Leben an. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für mich selbst. Einfach so, zum Nichtstun, Muße. Aber ich möchte auch einige Dinge machen, die ich mir schon immer vorgenommen habe. Und ja, ich möchte natürlich mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Und im Urlaub und ab dem Urlaub wird alles anders. Nur diese Zeit, die kommt nie. Kommen immer wieder neue Zwänge, neue Dinge. Wenn wir denken, jetzt habe ich ein bisschen Luft, jetzt kann ich mal, kommt das nächste Problem. Somit verschieben und verschieben wir uns diesen großen Neubeginn unseres Lebens, bis wir irgendwann mal resigniert aufhören, loslassen und denken, resignieren und loslassen, denken, das ist einfach nicht möglich. Die Sachzwänge sind zu groß, es geht nicht. Die Familie oder was auch immer, die Zwänge sind so, die Umstände. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht auf diesen Tag X warten, sondern den ich auch kenne, das weiß ich schon, bis dann und dann, dann und dann. Aber dass wir uns im Alltag Zeit nehmen, im Alltag schauen, Feierabend, Sonntag, Samstag, Sonntag, Meditationszeiten nehmen oder auch Zeiten auf dem Balkon, mal nichts tun und uns dann mal fragen, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Was stelle ich mir unter Glück vor? Was ist meine Glücksvorstellung? Und dann können wir schauen, ob durch die Resignation haben wir vielleicht längst losgelassen. Schauen wir mal, was waren meine Vorstellungen? Was ist mit ihnen geworden? Und sind sie vielleicht noch neue, die mir nur halb bewusst sind, die Dinge, die ich gehört habe, oh, das möchte ich und so weiter. Schauen wir einmal tief in unser Bewusstsein nach unseren Glücksvorstellungen. Und schauen auch, sind das positive und heilsame Vorstellungen oder ist einfach mehr Konsum und noch mehr Konsum. Und dem dann zulächeln. Es muss ja nicht heilsam sein. Wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir uns wünschen. Ist das tatsächlich etwas, was wir wirklich wünschen oder nur etwas, was uns so schiebt in unserem Leben? Das möchte ich oder ist etwas Tieferes? Und ist es etwas, dass wir eine Glücksvorstellung, etwas Glück, dass wir allein leben, Glück für uns selbst oder ist es Glück mit anderen Menschen, dass wir mit unseren Partnern oder wem auch immer teilen möchten? Wir können schauen, was uns in der Vergangenheit glücklich gemacht hat. Vielleicht mit einem geliebten Menschen. Vielleicht haben wir einem Menschen geholfen und es hat uns sehr glücklich gemacht. Vielleicht ein Retreat. Oder Zeit in der Natur. Oder wir hatten ein großes Ziel und es hat lange gedauert, bis wir dahin kamen. Und wir gingen durch alle Widerstände hindurch, auf unser Ziel durch und haben es erreicht. Und es war ein wundervoller Moment und es lohnt sich, dass wir dieses Ziel verfolgt haben. Nicht verbissen, nicht verbissen, sondern nur beharrlich. Aber es kann eine Berufsausbildung sein, es kann irgendein Wunsch sein, den ich eben habe und auf dieses Ziel zugehen, selbst wenn es Arbeit war. Was waren meine Glücksmomente in der Vergangenheit? Was alles zusammen angeschaut, was sind meine Glücksmomente? Was sind meine Glücksvorstellungen? Was macht mich glücklich? Und wie realisiere ich das in meinem täglichen Leben? Ich habe vorhin die Fee jeden von euch gefragt, drei Wünsche zu nennen. Und habt ihr so einfach so oberflächliche Wünsche, ich hätte gern ein neues Auto und so weiter, oder waren es tiefere, euer ganzes Leben betreffende Wünsche? Habt ihr euch eine Bratwurst gewünscht? Eine Karosse oder etwas Tieferes? Leben ist Beziehung, ist Verbundenheit, ist Intersein. Wenn wir jemanden lieben und uns geliebt fühlen, dann sind wir glücklich. Und wenn nicht, dann sehen wir uns nach Liebe und einer guten Beziehung. Aber gute Beziehungen entsprechen die unseren Träumen. Soweit ich weiß, sind gute Beziehungen harte Arbeit, wenn sie dauern sollen, über viele Jahre. An der Beziehung arbeiten, das heißt, den anderen annehmen können und sich selbst, ist nicht nur, es ist viel Kommunikation und es ist viel Annahme und es ist viel Arbeit mit sich selbst. Das Allermeiste in der Beziehung ist, in unseren Samen, in unserem Speicherbewusstsein zu praktizieren. Unser Kinoglück von der Liebe, das ist in der Realität normalerweise nicht vorhanden. Ich fürchte eigentlich nie. Ich habe gelesen, dass kinderlose Eltern glücklicher sind als Paare. Was habe ich jetzt gesagt? Dass Paare ohne Kinder, habe ich das richtig gesagt? Dass Paare ohne Kinder glücklicher sind als Paare mit Kindern. Das mag sein, aber trotz aller Krisen und Schwierigkeiten, die das Familienleben mit sich bringen kann, entscheiden sich Menschen immer wieder, ich weiß nicht, ob die Mehrheit, aber sehr, in Deutschland glaube ich nicht mehr die Mehrheit, aber sehr, sehr, sehr viele Menschen immer wieder dafür, Kinder zu haben. Und die Erfüllung durch das Elternsein und das Familienleben so viel reicher sein kann, als einfach zu zweit zusammen zu leben, weil es auch paradiesisch schön sein wird, kann ich für nichts Negatives darüber sagen. Aber wir nehmen Strapazen auf uns, weil sie uns auch in dieser Beziehung auch erfüllen. Sie sind nicht nur negativ. Wie zum Beispiel Menschen, die ihre alten Eltern pflegen oder Paare, alte Paare, die der eine Partner den anderen pflegt, wenn er Alzheimer oder Krebs hat. Es wäre so viel leichter für die eigene Gesundheit, den Partner ins Heim zu tun. Aber man ist da füreinander. Es wäre so viel leichter und gesünder für uns. Warum tun Menschen das? Warum nehmen sie Schwierigkeiten auf sich, um anderen zu helfen? Natürlich könnte ich sagen, Liebe, Mitgefühl, Tugend, alles Mögliche. Aber ich denke, das gemeinsame Durchgehen von Krisen und schwierigen Zeiten gehört zum Reichtum unseres Lebens. Und Unterstützung zu geben und Unterstützung zu erhalten, das gehört dazu, auch wenn es ganz schwierig ist. Das gehört zu der Schönheit des Lebens. Wenn wir leben, wenn wir eine Sicht des Lebens haben, in der alles nur auf Glück ausgerichtet ist, dann ist das eine Verengung des Lebens. Leben enthält Leid, Krankheit, Verlust und Tod. Und auch das Aufbegehren dagegen gehört dazu, bis wir endlich loslassen und zulassen, dass das Leidvolle auch geschieht. Es geht nicht nur darum, dass das Leben Leid enthält, sondern auch, dass das Leid Voraussetzung, Vorbedingung des Glücks ist. Und so können wir reifen und Weisheit, Mitgefühl erlangen, zur Gelassenheit kommen. Wenn wir das Ganze des Lebens annehmen, dann können wir auch für das Ganze des Lebens dankbar sein und nicht nur für das Schöne und Angenehme. Ich selbst glaube, Frieden geschlossen zu haben mit meinem Leben. Und rückblickend die Dinge so angenommen zu haben, wie sie sind. Wenn ich mein Leben anschaue, dann gibt es Momente, in denen ich viel, viel erreicht habe und Momente, in denen nichts gelungen ist. Ich habe Menschen verletzt und habe Menschen geholfen. Es gab Dinge, die mich traurig gemacht haben, leiden ließen und Dinge, die mir Freude bereitet haben. Es gab Zeiten von Gesundheit und von Krankheit. Und ich habe Menschen verloren durch Trennung und Tod. Und es sind Menschen neu in mein Leben getreten. Und ich weiß, dass ich danke für die guten Zeiten. Ich weiß, dass eben in den schlechten, schwierigen Zeiten ja auch gerade die Unterstützung und Hilfe erhalten habe, die dann wiederum die schweren Zeiten so kostbar gemacht haben. Bin dankbar für alles Leben. Vor ein paar Jahren war ich in Vor ein paar Jahren habe ich nochmal eine Diagnose bekommen, Krebsverdacht. Und ich nahm es da erst ganz, ganz gelassen hin und dachte, ich will da jetzt nichts beeilen, jetzt komme ich gleich Chemo und sonst was, das will ich da nicht rein, ich nehme mir Zeit. Sollte irgendwelche Untersuchungen, ja, ich habe jetzt keine Eile, ich mache es schon, all das schon. Und dann hatte ich viele Retreats und musste die Untersuchung so zwischen den Retreats, habe ich entschlossen, ich jetzt auch absagen kann. Und dann zog sich das doch etwas hin, vor allen Dingen dann die letzte Untersuchung, dann kam statt, hat man mir den falschen Termin oder was Falsches, ich musste nochmal warten, nochmal einen Termin. Und dann fing es an, mich etwas zu belasten, das war dann schon ein bisschen länger als geplant. Und ich hatte auch nicht wirklich Zeit, mich nur darauf einzustimmen, sondern in Retreats. Und dann kamen Gedanken an Tod und was danach ist, ziemlich dark. Dann war ich wieder mal in einem Retreat in Italien, ganz kurz bevor ich dann das Ergebnis wusste. Und dann übernachtete ich bei einer Freundin direkt außerhalb von Rom. Sie hatte ihrerseits gerade eine Krebsoperation hinter sich und eine Chemo hinter sich, die sie zuerst abgelehnt hatte. Und wir haben miteinander gesprochen. Als wir mehr entlang gingen, abends im Dunkeln, habe ich ihr auch von meiner Diagnose erzählt. Und wir hatten ein wunderschönes, offenes Gespräch. Das ist die einzige Person, der ich davon erzählt hatte. Und dann saßen wir noch im Dunkeln auf dem Balkon und irgendwann war es Zeit, zu Bett zu gehen. Ich ging in mein Zimmer, noch Qigong zu machen. Und dann stand ein Schreibtisch und da war ein Zeitungsausschnitt, so wie ein Foto aus einem Zeitungsausschnitt. War so wie ein Foto halt hochgestellt. Abend vorher habe ich es zwar gesehen, aber mich nicht drum gekümmert. An dem Abend aber dachte ich, habe ich mir es angeguckt. Das war ein Mann, der im Syrienkrieg, also im Krieg, seinen toten oder sterbenden Sohn auf den Armen hielt. Das war sein Ausdruck voller Leid. Und ich stelle mich dann hin, fange mit dem Qigong an und auf einmal kommt immer mehr Energie und meine Bewegungen wurden immer fließender und leichter und ich dachte, oh wie schön, sonst bin ich etwas, sonst ist es etwas mühseliger, diesmal floss das nur durch Tanten oder so. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt, das war aber schön. Und auf einmal kommt vor meinem geistigen Auge ein Strom von glücklichen Menschen, aber ein endloser Strom von glücklichen, liebevollen Menschen. Und dann kommt, kann jetzt noch sagen, rechts davon, dann kam daneben ein Strom von leidenden und sterbenden Menschen. Es war Krieg, Zerstörung, Gewalt. Und beides kam aus derselben Quelle, der Quelle allen Lebens. Dieser Strom, diese zwei Ströme, das ging und ging und ging für, ich habe da kein großes Zeitgefühl gehabt, aber es ging ganz lange. Ich war irgendwie durch diese Energie damit eingeschlossen, also irgendwie da drin. Und als es langsam wieder weniger wurde und mein Denken wieder ein bisschen ruhiger wurde und ich überhaupt zum Denken und Fühlen zurückkam, dachte ich, das ist wie, hat mich erinnert, und dann in dem Moment dachte ich, wie Shiva, die indische Gottheit. Shiva steht für Zerstörung, aber Shiva kann auch für Schöpfung und Zerstörung stehen. Und ja, nach einer Weile kam ich wieder ganz zurück und wusste nicht, was das war und blieb noch eine ganze Weile, ein paar Tage lang beschäftigt. habe schließlich der Freundin zu Hause, als ich zurückkam, erzählt und hat ihm gesagt, oh, das war bestimmt die Erleuchtung. Beide gelacht. Und dann ging die ganze Sorge, irgendwas ist da, bin ich verrückt geworden, ist das was, eine tiefe Einsicht, was ist da, ging alles weg, ich konnte es mit dem Lachen loslassen. Aber manchmal, ich will es auch bis heute immer nicht bewerten, ich weiß nicht, was das ist, sowas geschieht scheinbar manchmal, aber bis zum heutigen Tag, wenn etwas sehr Negatives geschieht, ich meine nicht in meinem Leben, sondern ich in Zeitungen oder von Menschen höre, was ganz furchtbar großes Leid und Ungerechtigkeit, dann denke ich manchmal an dieses Bild zurück. Es hilft mir anzunehmen. Nicht dagegen Widerstand zu haben, sondern es anzunehmen. Ich möchte ein Zitat von Thay. Lesen. Ich habe das in Englisch. Ich lese gerne mit Brille. Ich lese zuerst mal auf Englisch. I knew finding truth is not the same as happiness. You aspire to seek the truth, but once you have seen it, you cannot avoid seeing suffering. Otherwise, you have seen nothing at all. Ich wusste, dass es nicht dasselbe ist, die Wahrheit zu finden oder Glück zu finden. Wenn du wirklich die Wahrheit finden willst, dann kannst du nicht umhin, das Leid zu sehen. Sonst hast du überhaupt nichts gesehen. Schwere Krankheit oder schwere Krisen können ein Trauma auslösen, das lebenslange Narben hinterlässt. Wir sprechen von posttraumatischer Belastungsstörung. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich ein neuer Begriff gebildet, posttraumatisches Wachstum. Beides zusammen zeigt die wirkliche Natur des Traumas. Zerstörung und Wachstum, neues Leben. Menschen, die ein Trauma erlebt haben, sagen sehr oft, die ein posttraumatisches Wachstum erlebt haben, sagen, natürlich war es furchtbar, es war Trauma, da durchzugehen. Aber seither habe ich eine sehr positive Entwicklung durchgemacht. Mein Leben hat sich zum Guten entwickelt. Und allgemein sagen sie, ich bin jetzt stärker, offener, mitfühlender und ja, glücklicher. Ich selbst habe das erlebt und sicherlich einige von euch. Dann möchte ich noch ein Zitat vorlesen. Dem persischen Poet Rumi aus dem 13. Jahrhundert. Trauer oder Schmerz kann zum Garten des Mitgefühls werden. Wenn du dein Herz während aller Erfahrungen offen hältst, kann dein Schmerz dein bester Verbündeter werden auf der lebenslangen Suche nach Liebe und Weisheit.